Weihnachten und Ostern, das sind so die zwei großen christlichen Feste. Und jedes Jahr überlegen wir uns halt wieder, wie wir diese relativ alten Geschichten über Jesu Geburt, sein Tod und seine Auferstehung wieder irgendwie neu präsentieren können, wie wir passende Predigtreihe gestalten können, dass das einfach wieder interessant wird und nicht so fad, ja, das kenne ich eh schon, das habe ich schon so oft gehört, weiß ich eh alles. Ich glaube, dass das Evangelium so viel tiefer ist, als wir wirklich erfassen können und dass wir gar nicht so alt werden können, dass wir das wirklich alles verstehen, was da passiert ist, was Gottes Plan ist mit uns. Und es lohnt sich einfach immer wieder, da neu reinzugraben, reinzudenken und das auch irgendwie interessant zu gestalten. Vielleicht kommt man immer wieder auf Sachen drauf, die man bisher überlesen hat, nicht so drüber nachgedacht hat. Und wir versuchen halt einmal wieder das aus irgendwie anderen Blickwinkeln ein bisschen zu betrachten, neue Aspekte rauszukitzeln. Und dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir ein bisschen das Drumherum der Ostergeschichte anschauen wollen und das Ganze ein bisschen so aus dem Blickwinkel von Augenzeugen anschauen. Und schaltest du ein? Heute wollen wir uns ein bisschen da den Pontius Pilatus anschauen. Ein ganz netter Herr. Ich möchte aber dann auch nicht allzu sehr jetzt das Augenmerk auf Pilatus richten, sondern wir wollen eigentlich was Praktisches für uns lernen und wir wollen auf Jesus schauen letztendlich. Und ich bin auf eins draufgekommen, das war mir bisher auch nicht so bewusst, dass Pilatus einer der wenigen ist, der es ins apostolische Glaubensbekenntnis geschafft hat. Also da sind nur sehr wenige namentlich erwähnt darin. Da bin zuerst einmal ich drinnen, ich glaube, dann der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Maria und eben Pilatus. Habe ich irgendwie interessant gefunden, dass ausgerechnet der in unserem Glaubensbekenntnis vorkommt. Und aus der ganzen Passionsgeschichte habe ich jetzt dann einen Vers rausgepickt, um den es heute hauptsächlich gehen wird. Und zwar Matthäus 27, Vers 24. Und das ist, der Vers ist auch zum Sprichwort geworden. Ihr kennt den alle. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser, wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Also der hat wirklich alles Menschenmögliche versucht, um Jesus vom Kreuz doch noch zu bewahren. Und man hat ja fast ein bisschen Mitleid mit ihm, wie der da gekämpft hat, wie er gerungen hat, wie er diskutiert hat mit den Obersten der Juden. Und letztendlich hat er dann doch nachgegeben und hat Jesus kreuzigen lassen. Also sollte man jetzt Mitleid haben mit ihm. Wenn man sich den Herrn ein bisschen anschaut, merkt man, der ist ein sehr grausamer Mensch gewesen, er war brutal, er war hinterhältig, er war geld- und machtgierig. Höchstwahrscheinlich hat er seine Finger in allen möglichen krummen Geschichten drinnen gehabt, Intrigen, Hinterschlagung. Man sagt ihm nach, dass er den Tempelschatz gestohlen hat, um damit sich selbst zu bereichern und seinen eigenen Palast zu bauen. Also er war immer auf seinen eigenen Vorteil aus. Und er stellt Jesus dann ja auch immer die Frage, was ist Wahrheit? Aber die Frage steht dann nicht, weil er jetzt an der Wahrheit interessiert ist, sondern das ist eher ironisch gemeint. Wahrheit, das ist für ihn das, was ihm am nützlichsten ist. Da, wo er einen Vorteil daraus hat, das ist die Wahrheit. Und ich habe mir bei dem Herrn immer zwei Fragen eigentlich gestellt. Warum hat er ausgerechnet bei Jesus Gewissensbisse gehabt? Ich meine, der Mensch ist über Leichen gegangen. Für den waren Juden keine Menschen, sondern einfach Nummern. Heute richten wir zwei hin, morgen drei oder doch vier. Egal eigentlich. Es waren Striche auf einer Strichliste. Nur bei Jesus, da hat er irgendwie so lange gezögert und hat versucht, dass er das doch noch irgendwie anders macht. Jesus wollte er nicht kreuzigen. Und die zweite Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, warum hat er sich dann letztendlich doch gegen Jesus und für die Hinrichtung entschieden? Meine, er hat ja die Macht gehabt. Wenn er gesagt hat, nein, der wird nicht gekreuzigt, dann wird er nicht gekreuzigt. Er hat das in der Hand gehabt. Ich habe heute drei Punkte, wie meistens. Der erste Punkt ist, man hat immer eine Wahl. Seine Frau hat ihn gewarnt, die hat Albträume gehabt, deswegen hat er gesagt, lass die Finger von dem, da verbrennst du die Finger, da tust du nichts Gutes. Aber im Endeffekt war er einfach ein rückgratloser Wurm. Und man kennt das vom Bundesheer oder auch von der Polizei, einfach so Menschen in Uniform, die sich dann einfach so toll vorkommen. Ich kann mich erinnern an meine Bundesheerzeit, da war ein Grundwehrdiener, der hat bereits fertig studiert gehabt, hat einen Doktortitel gehabt und der hat sich dann von so einem kleinen, unwichtigen Korporal schikanieren lassen, kennen und Liegestütz machen, nur weil es dem halt gerade Fahrt war. Der hat den Kost wieder ausgerammt, aus dem Boden geschmissen, hat wieder neu einrahmen müssen. Einfach Leute, die sich nur wichtig vorkommen, nur weil sie halt eine Uniform anhaben. Und Pilatus hat seine Macht eigentlich auch nur von Rom gehabt. Er als Mensch, das war ein Grashalm im Wind in Wirklichkeit. Und dann wollte er sich eben die Hände in Unschuld waschen. Aber das ist nicht möglich. Er war verantwortlich für seine Entscheidungen. Und wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Die Welt ist keine neutrale Zone. Aber ich glaube, es liegt einfach in der Natur des Menschen, dass wir versuchen, den leichteren Weg zu gehen. Dass wir Dinge, die uns irgendwie unangenehm sind, irgendwie unter den Teppich kehren, dass wir Ausreden finden, Ausflüchte. Und das ist auch bei mir daheim auch so und in der Arbeit auch so, dass irgendwas verschwindet, irgendwas ist auf einmal hin und da kommt die Frage, wer war das? Witzigerweise niemand. Jetzt haben wir erst vor kurzem wieder, dass ganz offensichtlich ein Rasierapparat im Bad am Boden gefallen ist, es sind alle Einzelteile zersprungen, dann hat das jemand fein säuberlich den ganzen Haufen am Waschbeckentisch hingelegt und dann war die Frage, wer war das? Niemand. Komisch, aber hin ist er. Aber es war niemand. Und da fällt mir ein Witz dazu ein, von einem Autofahrer, der beim Ausparken am vorderen Auto anfährt und dann ist der Blinker hin und das Rückfahrtlicht ist hin. Und die erste Reaktion ist, schauen, hat mich wer gesehen? Ja. Es sind genügend Leute dort, genügend Passanten, die haben das alles gesehen. Also jetzt einfach einsteigen und davon fahren, wäre blöd gekommen. Also hat er dann doch einen Zettel rausgeholt und einen Stift und hat dem anderen Lenker eine Nachricht hinterlassen, hat sie ihm halt bei der Windschutzscheibe hinpickt und dann ist er halt weggefahren. Und dann kommt der andere Halter zurück, sieht halt sein demoliertes Auto, sieht den Zettel und dann liest er, lieber Freund, es tut mir wirklich leid, dass ich dein Auto demoliert habe. Leider haben das viele Leute gesehen. Also tue ich jetzt so, als würde ich mir dir meinen Namen und meine Telefonnummer hinterlassen. Alles Gute. Ist auch eine Möglichkeit, wie man sich aus der Affäre ziehen kann. Aber das ist die Natur des Menschen. Zuerst hat mich wer gesehen, komme ich da irgendwie raus, kann ich mich irgendwie drücken, herausreden. Niemand ist, der sofort aufsagt, ja ich, hier, ich war's, ich bin schuld, alle mitgekriegt, ich bin schuld. Das darf man nicht. Zuerst mal den Kopf einziehen. Ein paar Verse dazu aus den Psalmen. Psalm 11 steht, denn Gott ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit. Wer redlich ist, den schaut er gnädig an. Psalm 33, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll von der Güte Gottes. Psalm 99, die Macht des Königs ist das Recht, das er liebt. Du hast die Ordnungen festgesetzt. Recht und Gerechtigkeit in Israel bewirkt. Und Sprüche 15, das Treiben der Gottlosen verabscheut Gott. Doch er liebt den, der sich um Gerechtigkeit müht. Wir haben die Wahl, immer. Wir können den einfacheren Weg gehen, unseren Kopf irgendwie aus der Schlinge ziehen, oder wir können das Richtige tun. Auch dann, wenn es vielleicht unangenehme Folgen für uns hat. Und von Pilatus weiß man, dass er in Rom etwas in Ungnade gefallen ist, da sind immer mehr Stimmen laut geworden. Es hat eine Anklage gedroht, er hat Angst gehabt, dass seine ganzen Bestechungen und Veruntreuungen und so weiter, dass das einfach alles ans Licht kommt. Und dem wollte er entgehen. Er wollte wirklich den eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen und dann doch lieber an Unschuldigen kreuzigen lassen, damit seine Leichen schön im Keller bleiben können und unentdeckt bleiben. Und das ist auch so die Antwort auf die zweite Frage, warum hat er sich dann doch für die Hinrichtung entschieden. Es ist ein Aufruhr entstanden, er wollte einfach alle ruhig bleiben, damit sein Dreck schön versteckt bleiben kann. Lieber an Unschuldigen hinrichten lassen, nur damit ich fein dastehe. Der Legende nach musste er dann später trotzdem nach Rom, er musste sich rechtfertigen für alle möglichen Sachen. Ob dann die Kreuzigung von Jesus auch zur Sprache gekommen ist, das weiß man nicht. Aber das, wovor er Angst gehabt hat, das, was er vermeiden wollte, das hat ihn dann höchstwahrscheinlich doch getroffen. Und es gibt da Aufzeichnungen, es ist aber nicht so ganz klar historisch belegt, aber höchstwahrscheinlich wurde er dann nach Frankreich verbannt, wo er dann auch Selbstmord begangen hat. Also kurzfristig hat man vielleicht einen Vorteil, wenn man den einfacheren Weg geht, den bequemeren Weg. Aber langfristig wird man damit nicht glücklich. Und Jesus sagt in Matthäus 7, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind dorthin unterwegs. Man hat immer die Möglichkeit, das Richtige zu tun und den richtigen Weg zu gehen. Auch wenn es momentan oft sehr unangenehm sein kann. Und dann fragt man sich natürlich ja, was ist jetzt der richtige Weg? Was ist die richtige Entscheidung? Doch meistens weiß man das insgeheim eh sehr genau, was der richtige Weg ist. Aber es ist eben meistens dann ein unangenehmer Weg. Und dann sucht man halt alle möglichen Gründe, die vielleicht doch dafür sprechen, dass man den bequemeren Weg geht. Triff die richtigen Entscheidungen. Du hast die Wahl. Der zweite Punkt hängt mit dem ersten zusammen. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Ich denke, Pilatus hat sehr genau gespürt, dass Jesus weitaus mehr Macht und mehr Autorität hat als er selbst. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf die erste Frage, was bei Jesus anders war, warum er da so gezögert hat. Jesus war einfach kein normaler Gefangener, so wie all die anderen Juden, die er hingerichtet hat. Lesen wir ein bisschen was aus der Passionsgeschichte aus Johannes, Kapitel 19, ab Vers 4. Dann ging Pilatus noch einmal zu den Juden hinaus und sagte, seht her, ich bringe ihn jetzt zu euch, denn ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den Purpurmantel. Da, seht den Menschen, sagte Pilatus zu ihnen. Als die Hohenpriester und die Leute Jesus erblickten, schrien sie, kreuzigen, kreuzigen! Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, rief Pilatus. Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm. Nach unserem Gesetz muss er sterben, hielten ihm die Juden entgegen, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Also er war so ein richtiger Hosenscheiß eigentlich. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Willst du denn nicht mit mir reden? Sagte Pilatus zu ihm. Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch ans Kreuz bringen. Du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Und da hat er dann wieder Angst gekriegt vor Rom, dass er dort noch weiter in Ungnade fällt. Gottes Furcht vertreibt Menschenangst. Wenn man aber Gott nicht fürchtet, dann muss man unter der Angst von Menschen leben und leiden. Und letztendlich läuft einfach vieles im Leben auf diese eine Frage raus. Wer hat das Sagen in meinem Leben? Ich? Andere Menschen? Oder Gott? Das erste Gebot kennt ja jeder, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also Gott soll über allen Dingen stehen. Wir sollen ihn fürchten, ihn lieben und ihm vertrauen. Und wenn das so ist, dann weiß man in den einzelnen Entscheidungen des Lebens, weiß das sehr genau, was die richtige Entscheidung ist, was der richtige Weg ist. Ich muss mich immer wieder an meine Jugendzeit erinnern, als Tobias und ich die Jugend geleitet haben. Wir waren doch sehr bekannt in der Schule und in der Umgebung und wir haben immer wieder alle möglichen Leute eingeladen zur Jugendstunde, zu Pro-Christ-Veranstaltungen, zu anderen Sachen. Und der eine oder andere hat dann auch tatsächlich eine Entscheidung getroffen für Jesus. Und dann ist die große Liebe gekommen, die natürlich nicht an Jesus geglaubt hat. Und dann war die Frage, ich kann nicht einerseits so leben und andererseits sagen, dass ich zu Jesus gehöre. Und die wenigsten haben dann die Entscheidung für Jesus getroffen. Die meisten haben dann die Entscheidung für die große Liebe getroffen, der meistens nach ein paar Wochen oder Monaten eh schon wieder weg war. Aber dann war die Entscheidung für Jesus auch weg. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann am Samstag nach der Jugendstunde immer in Bruck fortgegangen sind, haben uns in allen möglichen Lokalen halt mit Freunden getroffen, haben Gespräche gehabt, haben Spaß gehabt. Und irgendwann dann am späteren Abend haben Tobias und ich dann gesagt, so Leute, Schluss für heute, morgen ist Sonntag, morgen ist Gottesdienst, da wollen wir ausgeschlafen sein. Und alle so, ey, Nacht ist noch jung, warum heimgehen? Aber für uns war einfach immer die erste Priorität Sonntag, Gottesdienst. Samstag fortgehen ist lustig, aber es ist nicht die erste Priorität. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder so Fastenzeiten eingelegt habe, einfach um mich selbst zu testen, ob es in meinem Leben noch andere Götter gibt neben Gott. Und da habe ich dann ab und zu halt auf Fernsehen verzichtet oder habe meine ganzen CDs in der Schachtel gepackt und in den Koller gerammt. Einfach nur zur Selbstüberprüfung. Ist Gott wirklich mein Gott oder sind andere Dinge wichtiger? Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich einmal mit Gott im Gebet sehr gerungen habe, weil ich ja damals sehr, sehr verliebt war in meine Haare, meine langen Haare. Und ich weiß auch noch, wenn ein Friseurtermin angestanden ist, dann habe ich Albträume davor gehabt. Also Friseur gehen war das Allerschlimmste, da bin ich lieber zum Zahnarzt gegangen als zum Friseur. Und da habe ich dann auch selbst gedacht, das kann es nicht sein. Es können nicht Haare wichtiger sein als Gott. Und da war ich dann wirklich so im Gebet mit Gott und habe mit ihm das ausgeredet und war so knapp davor, dass ich so ein Gelübde ablege, dass ich ihm zuliebe meine Haare abschneide. Und dann weiß ich noch ganz genau, das war dann so wie wenn eine Stimme gekommen wäre, stopp. Das war so wie bei Abraham, als er Isaac fast geopfert hätte, dieses stopp. Alles, was Gott will, ist, dass wir begreifen, dass nur er Gott ist. Und dass nichts und niemand anders seinen Platz wegnehmen kann. Und er war dann so barmherzig, dass er mir meine Haare gelassen hat. Später sind sie dann sowieso gefallen, aber das war dann eine andere Geschichte. Die Frage ist, wer ist Gott in deinem Leben? Ich muss ja immer wieder an die Geschichte mit Noah und der Arche denken. Da habe ich mir immer gedacht, waren da wirklich alle felsenfest der Meinung, dass das ein Spinner ist? Ich meine, der hat einen riesen Kosten hingestellt. Das hat ewig lang gedauert, bis er das gebaut hat. Und die gesamte Menschheit war felsenfest davon überzeugt, dass das ein Spinner ist, dass da nichts dahinter ist. Also ich glaube, dass da auch einige Mitläufer dabei waren, das ist ja gedacht, na, vielleicht ist da doch was dran. Aber sie haben einfach nicht den Mut gehabt, dass sie aus der Masse raustreten, in die Arche reinsteigen und so ihr Leben gerettet hätten. Es gibt einfach sehr viele feige Mitläufer. Und wir haben vor kurzem erst die Predigtreihe über den ersten Petrusbrief gehabt. Da möchte ich aus dem dritten Kapitel noch was vorlesen. Ab Vers 13. Und wer wird euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn die Leute euch dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten zu leiden, wenn das Gott so will, als für schlechte. Und dasselbe Petrus sagt in der Apostelgeschichte Kapitel 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir haben heute schon gesungen, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und wir wollen und sollen lebendige Fische sein. Und wir wollen und sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der dritte Punkt ist der Richterstuhl. Da lesen wir jetzt noch einmal aus Johannes 19, ab Vers 12. Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus auf den Platz hinausführen, den man Steinpflaster nannte. Auf Hebräisch Gabata. Auf Griechisch Litostrotos übrigens, das ist, von daher kommt der Name von meiner früheren Band. Und dort setzte er sich auf den Richterstuhl. Es war der Tag vor dem Passafest, am späten Vormittag. Pilatus sagte zu den Juden, da, seht, euer König. Weg mit ihm, weg, schrien sie, ans Kreuz mit ihm. Euren König soll ich kreuzigen lassen, rief Pilatus. Die Hohenpriester entgegneten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Was für eine verdrehte Welt. Gott wird angeklagt und ein schuldiger Mensch sitzt am Richterstuhl. Ein Unschuldiger wird verurteilt und der Schuldige spricht das Urteil. Eigentlich hätte Pilatus sagen müssen, na, der ist unschuldig, der wird nicht kreuzigt. Eigentlich bin ich derjenige, der Dreck am Stecken hat. Eigentlich bin ich derjenige mit den vielen Sünden, mit den Leichen im Keller. Eigentlich sollte ich gekreuzigt werden, nicht er. Eigentlich hätte Pilatus statt Jesus gekreuzigt werden sollen. Eigentlich hätte er für seine Sünden büßen sollen. Aber wer hätte dann für deine und für meine Sünden bezahlt? Du hast zahlt und ich hätte zahlt. Also war es gut, dass Jesus doch hingerichtet worden ist als Unschuldiger. Und genau das war Gottes Plan. Aber es wird einmal die Zeit kommen, da wird es wieder umgekehrt sein. Da wird Gott am Richterstuhl sitzen. Und wir lesen in der Offenbarung Kapitel 4, danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang, sagte, komm, hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen soll. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karneol. Über dem Thron leuchtete ein Regenbogen grün wie ein Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegeskränze trugen. Aus dem Thron in der Mitte zuckten Blitze und ich hörte ein Donnern und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. Und jeder Mensch wird eines Tages vor diesem Thron stehen, vor diesem Richterstuhl Gottes. Auch Pilatus wird da nochmal stehen dort. Und dann wird einfach alles wieder seine Ordnung haben. Dann wird wirklich Recht gesprochen. Dann werden Menschen gerecht beurteilt und verurteilt. Und glücklich ist dann derjenige, der den besten Rechtsanwalt hat, den man sich vorstellen kann. Nämlich Jesus Christus, der selbst für unsere Sünden bezahlt hat, der unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir freigesprochen werden können. Pilatus wollte seine Hände in Unschuld waschen, aber Schuld kann man nicht mit Wasser wegwaschen. Schuld kann man nur wegwaschen mit dem Blut Christi. Ich mache da jetzt ein paar Verse dazu. Hebräer 9, sein Blut reinigt unser Gewissen von all diesen toten Werken. Hebräer 10, deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. 1. Johannes 1, wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und Offenbarung 1, da steht auch, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Und Offenbarung 7 über die Gemeinde dann, diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Es gibt ein paar Dinge, die Gott nicht tun kann. Er kann zum Beispiel nicht sündigen. Und er kann nicht einen Sünder, der umkehrt, der an Jesus glaubt, der im Vertrauen auf Jesus zum Vater kommt, er kann diesem Sünder nicht vergeben. Auch jeder Sünder, der zu Gott kommt im Vertrauen auf Jesus, bekommt Vergebung. Gott kann nicht vergeben. Und Jesus sagt in Johannes 6, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wer unter Jesu Blut steht, der ist tatsächlich reingewaschen von allen Sünden, von aller Schuld. Wer unter Jesu Blut steht, der steht wie unter einem Schutzschirm, der vor Gottes gerechten Zorn schützt. Wer unter Jesu Blut steht, der ist geheiligt und gerechtfertigt. Wer unter Jesu Blut steht, der braucht sie nicht mehr fürchten. Der wird für unschuldig erklärt und kann den Gerichtssaal Gottes als freier Mensch verlassen, für immer und ewig. Glücklich ist er jeder Mensch, der unter Jesu Blut steht. Amen.